Die Lesung für heute steht im Lukas-Evangelium im 10. Kapitel. Da kam ein Gesetzeslehrer und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn: Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete: Was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete: Liebe den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller deiner Kraft und deinem ganzen Verstand. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Handle so, dann wirst du leben.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Jesus Christus. Amen. Heute geht's also in den Endspurt, liebe Gemeinde. Heute, nach 8 Predigten, ist das letzte Gebot dran. Nach der Zählung von Martin Luther wären es sogar die letzten beiden Gebote. Nur Martin Luther hat ja auch geschummelt. Martin Luther hat nämlich einfach ein Gebot ausgelassen. Das Gebot, du sollst ja kein Bildnis machen. Quasi die Warnung, sich falsche Bilder und Vorstellungen von Gott zu machen. Und da ein Gebot gefehlt hat, hat er dann einfach das letzte Gebot geteilt. So einfach. Aber jedenfalls deswegen unterscheiden sich die Gebotezählung der Bibel von denen von Luther. Wir sind natürlich nach der biblischen Zählung und deswegen gibt es nur ein letztes Gebot, nämlich das 10. Wenn ich der Herr dein Gott bin, dann wirst du nicht Begehre deines Nächsten haben und gut, modern natürlich, dann brauchst du nicht mehr neidisch zu sein. Es geht natürlich nicht darum, dass wir keine Wünsche haben dürfen, selbstverständlich. Nur wir erleben ja alltäglich in Zeitungen, Nachrichten, wie sich die Wünsche zu sehr auf irgendetwas richten, auf Begabung, auf Besitz meines Mitmenschen, und das wird dann zum Begehren und dann läuft etwas schief. Bestes Beispiel für Neid ist der Ring. Der eine Ring aus dem Herrn der Ringe, quasi mein Schatz. Die meisten kennen die Filme, und was der anrichten kann, das zeigt der letzte Teil der Trilogie sehr schön, nämlich die Verwandlung eines netten Hobbits namens Smeagol in den bemitleidenswerten Gollum. Diese beiden Seiten der Person sind ständig im Kampf. Das sieht man im Film auch immer wieder, wie sich die Personen quasi gegenseitig bekämpfen. Und es wird nicht nur bei der unübertroffenen Ringe-Trilogie deutlich, Neid macht hässlich. Neid verzerrt die Seele, sowohl unsere Persönlichkeit als auch unsere Sicht auf die Realität, weil man sich fast nur noch auf dieses Objekt der Begierde fokussiert. Du sollst nicht begehren. Und dieses Gebot trifft das, was wir neudeutsch meistens mit Gier ausdrücken. Der Apostel Paulus schreibt zum Beispiel im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Gier ist eine Wurzel des Bösen. Manche sind ja so verfallen, dass sie Gott untreu geworden sind und sich damit selbst die schlimmsten Qualen bereiten. Hier ist quasi wirklich wie eine Wurzel, die harmlos anfängt, aber sich dann wie eine Schlingpflanze immer mehr um die Persönlichkeit legt, so wie nicht bei Smeagol und Gollum. Deswegen, sagt Paulus, sollten sie ihr Vertrauen nicht auf etwas so Unsicheres wie Reichtum setzen, der wieder zerrinnen kann. Vielmehr sollen sie auf Gott vertrauen, der uns alles reichlich gibt, wenn wir es brauchen. Ich habe dazu eine Studie aus Amerika gelesen, die sozusagen seit der Trump-Regierung das nochmal untersucht hat, und die stellten fest, dass Angehörige der Oberschicht eher lügen und mogeln als Mitglieder unterer sozialer Schichten. Ihre Begründung: reiche Leute haben einfach eine positive Einstellung zu Gier. Sie finden das toll, sich das zu nehmen, was sie wollen, und verletzen daher gängige Moralvorstellungen und Regeln, aber es macht ihnen einfach nichts aus. Sie fanden heraus, dass reichere Leute Gier deswegen positiv bewerten und dass dies ihr unmoralisches Verhalten erklärte. Sei es ein bedeutendes Motiv einer Elite der Gesellschaft, sich das zu nehmen, was man haben will, vermehrt Wünsche, die dann mit größerem Reichtum, mit noch mehr Status einhergehen könnten. Und egal, ob das Fehlverhalten ist oder nicht, das macht denen ja dann auch nicht so viel aus. Soweit die Studie. Aber es geht ja nicht um die anderen. Es geht ja immer um uns. Auch bei diesem Gebot. Vermutlich ist doch von uns jeder schon mal neidisch gewesen. hat Besitz oder Aussehen bzw. Begabung anderer Menschen begehrt, mal so schön sein wie, mal so singen können wie, mal so reich sein, mal so bewundert werden, der Superstar sein, im Mittelpunkt stehen, was auch immer. Wie tröstlich, dass es in der Bibel bei fast allen biblischen Gestalten genauso war. Alle sind an diesem Gebot schuldig geworden, von Abraham über David bis hin zu einem König, den die meisten von uns vermutlich gar nicht kennen. Aber an ihm wird das mit dem Neid besonders deutlich. Es ist der König Ahab, der von einem Mann namens Naboth seinen Weinberg wollte. Und Naboth wollte ihm den nicht geben. Was tat der König? Er befahl dem Bürgermeister der Stadt, diesen Naboth durch eine lächerliche Beschuldigung vor Gericht zu bringen. Falsche Zeugen, das hatten wir ja letzten Sonntag, sollten bestätigen, dass Naboth Gott und den König gelästert hat. Und darauf stand damals die Todesstrafe und die erlitt er dann auch. Nach außen hin war alles korrekt, wissen wir. Kein Problem. Es war alles in Ordnung, als dann dieser Besitz von Naboth an den König Ahab ging. Aber wer die Hintergründe kannte, lesen Sie mal, wenn Sie wollen, die Geschichte 1. Könige 21, steht die nur so viel, Gott hat das nicht durchgehen lassen. Er hat das sehr hart bestraft. Aber es ist hier auch nicht der Ort, um die Begehrlichkeiten von Regierungen, Wirtschaftsunternehmen zu richten oder über deren unzählige Tricks alles sauber abzuwickeln, das schmutzige Geld zu waschen. Zeitungen und Krimis sind jeden Tag voll davon. Ich lese gerade ein Buch, das heißt Gier. Letzten Monat erschienen vom Bestsellerautor Mark Ellsberg, der hat auch Blackout geschrieben, so europaweiter Stromausfall und die Konsequenzen. Er nimmt immer reale Themen und macht daraus einen Roman. Gier hat natürlich mit unserem Thema zu tun, gerade auf der Bestsellerliste. Also, es geht nicht um andere. Es geht darum, es ist ein allgemein verbreitetes Problem mit der Gier. Was haben wir selber, und das ist die Frage bei diesem Gebot, für Tricks auf Lager, um an Begehrtes zu kommen? An mehr Besitz, an mehr Rente, an eine höhere Stellung oder mehr Achtung in Schule, Beruf, Gesellschaft? Paulus sagt, aus dem Neid kommen die Gelüste, also das zwanghafte Wollen nach mehr. Gemäß dieser Redensart, je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Wünsche still. Und wir merken schon, Neid hat auch immer andere Schuld als Konsequenz. Hier bei unserer Geschichte mit dem Ahab waren andere Gebotsübertretungen dabei. Es waren die falschen Zeugen, die Lüge, es war der Mord und es war der Diebstahl, denn dieser Weinberg gehörte dem König nicht. Neid verursacht also meistens eine Kettenreaktion größerer Schuld. Und in dieses neidische Begehren fährt nun Gottes Gebot, lass dich nicht gelüsten. Nicht nur Menschen im Alten Testament sind daran schuldig geworden, auch der Apostel Paulus berichtet im Römerbrief Kapitel 7 sehr ausführlich, wie er persönlich damit Schwierigkeiten hatte. Und er fasst das nachher am Ende zusammen. Der Kampf um Neid und Begierde, den verliert jeder Mensch, wenn er sich nicht helfen lässt. Und das kann nur Jesus. Eine konkrete Hilfe, und die möchte ich Ihnen heute Morgen besonders ans Herz legen, ist die Dankbarkeit. Dankbar zu sein für das, was ich habe, für das, was ich bin und für die Vergebung, die mir in Jesus Christus angeboten wird. Denn wer gelernt hat, dankbar zu sein, auch zufrieden mit dem, was er hat, der braucht nicht mehr Begehren. All dieses Neiden und Begehren kommt doch immer aus diesem unbewussten Gedanken, ich komme zu kurz. Die anderen kriegen immer viel mehr. Die anderen werden immer mehr beachtet als ich. Den anderen geht's immer besser als mir. Dabei hat Gott doch gerade auch dir persönlich das größte Geschenk gemacht, nämlich Jesus, der für dich am Kreuz gehangen hat. Und deswegen ermahnt uns auch der Apostel Paulus, sei dankbar in allen Dingen. Nicht für alles, kann man nicht, aber in jeder Situation, in der du steckst, dankbar zu bleiben, auch wenn es dir vielleicht schlecht geht, und zu wissen, Gott hat alles unter Kontrolle. Manchmal muss Gott ja auch was nehmen, was dir vielleicht langfristig schadet, auch wenn du es erst nicht verstehst. Aber er will dir alles geben, was zum Leben zutiefst dazugehört und benützt. Sollte dieser Gott, der so Großes für uns getan hat, dich und mich in so kleinen Dingen des Alltags zu kurz kommen lassen? Sicher nicht. Und deswegen soll man es ja auch in Dankbarkeit einüben. Zum Beispiel wie David, In seinem berühmten Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Nichts. War David reich? Überhaupt nicht. Er war der achte Sohn von 8 Söhnen, musste immer den ganzen Mist machen, den die anderen nicht wollten. Musste immer die abgetragenen Klamotten der größeren Brüder tragen. Also irgendwie ist eigentlich äußerlich ziemlich dreckig. Hatte David keine Wünsche mehr? Aber sicher, jede Menge. Aber er wusste, Gott würde ihn versorgen. Und deswegen würde er nie echten Mangel haben an Dingen, die für sein Leben wichtig sind. Und so war er dankbar in allen Dingen und legte vertrauensvoll alles in Gottes Hand. Naja, und was daraus geworden ist, wissen wir ja auch. Und so ähnlich redet der Apostel Paulus, als er im Gefängnis einen Brief an die Philipper schreibt und sagt, ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen. Ich kann von äußeren Umständen unabhängig sein, denn ich kann Not leiden, Wohlstand. Ich kann mit jeder Lage vertraut sein. Ich kenne Sattsein, Hungern, ich kenne Mangel, Überfluss. Allem bin ich gewachsen durch den, der mir die Kraft dazu gibt, Jesus Christus. Und wenn wir so dankbar handeln wie Paulus, wie uns dieses Angebot Gottes hier frei machen will, von den Dingen, dass wir immer Angst haben, zu kurz zu kommen und diesem einengenden Begehren. Deswegen bietet uns Gott an, wenn ich der Herr dein Gott bin, dann brauchst du nicht mehr neidisch sein. Weder auf den Besitz, noch auf das Können der anderen, weder auf ihr Aussehen, noch auf ihren Erfolg. Denn Neid nimmt dir die Lebensfreude und Dankbarkeit an dem, was du hast. Ich, der allmächtige Gott, bin der Geber guter Gaben für dich. Du kannst es dir leisten, auch anderen Gutes zu gönnen. Zusammengefasst in einem Reim, Jesus nimmt uns alles, was das Leben zerstört. Jesus gibt uns alles, was zum Leben gehört. Das sind so die wesentlichen Gedanken zum letzten Gebot. Sind wir damit am Ende? Nein, sind wir nicht. In einer Diskussion hat uns Jesus gezeigt, worauf es eigentlich ankommt. Nicht, dass wir peinlich genau auf die äußere Form der Gebote achten. Das haben die Pharisäer auch getan. Und sie sind damit total gescheitert, denn sie haben den Sinn nicht verstanden. Aber wir sollten den Sinn verstehen lernen. Und das hat Jesus in einem Gespräch mit einem Pharisäer getan. Er hat die beiden Gebote zusammengefasst, die die Hauptsache sind. Da heißt es, wenn der Herr wirklich dein Gott ist, dann wirst du Gott mit deinem ganzen Wesen, mit deinem Denken, Wollen und Fühlen lieben und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Anders gesagt, dieses Doppelgebot, das ist die Hauptsache. Sie kennen ja die meisten den Satz schon, die Hauptsache ist doch, dass die Hauptsache auch die Hauptsache bleibt. Ja, genau. Denn langfristig ist die Hauptsache eben nicht Gesundheit. Die kannst du verlieren. Deine Finanzen, Glück, Familie geht kaputt. Hauptsache Gemeinschaft mit Gott. Und die drückt sich so aus, dass du ihn über alles liebst und deine Mitmenschen wie dich selbst. Ist das jetzt alles? Ja. Aber ich denke, das ist eine ganze Menge. Vor allen Dingen, es muss ja praktiziert werden. Alle Gebote ergeben sich aus dieser Zusammenfassung. Denn wenn ich Gott über alles liebe, dann ist er mir konkurrenzlos wichtig. Dann werde ich nicht versuchen, diesen Gott in eine mir angenehme Form nach Schema F zu pressen oder gedankenlos mit seinem Namen umgehen. Ich werde nicht nur am Feiertag seine Gedenken und meine Eltern als seine Stellvertreter ehren. Und wenn ich meinen Mitmenschen liebe wie mich selbst, dann habe ich auch nicht die Absicht, ihn mit Gedanken, Worten oder Werken in irgendeiner Weise zu schädigen, beziehungsweise ihm irgendwas zu missgönnen. Thema Neid. Du sollst Gott lieben. So heißt es hier. Tja, kann man denn Liebe befehlen? Kann man das? Gerade dieses Du sollst deutet an, dass es ganz und gar nicht selbstverständlich ist, Gott zu lieben. Der Heidelberger Katechismus, sowas ähnliches wie der kleine Katechismus von Luther, nur auf reformiert, der antwortet auf die Frage, ob wir Gott lieben können, so. Ich bin von Natur aus dazu geneigt, sagt er, Gott und meinen Mitmenschen zu missachten. Wörtlich dazu sogar zu hassen. Also heißt weniger wert. Und seien wir mal ehrlich, genau das tut unser egoistisches Wesen von sich aus fast immer. Erst komme ich, dann komme ich, dann kommt eine Weile gar nichts. Und dann der oder irgendwas anderes. Nein, ohne Jesus, den Beweis der Liebe Gottes zu uns Menschen, würde mir es nicht im Traum einfallen, Gott zu lieben oder es auch nur zu wollen. Und deswegen ist diese Liebe zuerst hier, ein Willensakt. Aber je mehr ich dann diesen Gott in Jesus Christus kennenlerne und ihm persönlich begegne, desto mehr wächst nicht nur die Beziehung, die Freundschaft zu ihm, sondern auch die Liebe zu diesem Gott, der voller Liebe ist, zu dir und mir. Und gleichwertig stellt Jesus das Gebot daneben, und dann sollst du deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Das ist für viele ein bisschen merkwürdig und manche haben auch echt Schwierigkeiten damit, denn viele neigen dazu, die beiden Gebote auseinanderzuziehen. Also entweder wir versuchen, Gott in allen Dingen zu gefallen und achten dabei nicht so sehr auf unsere Mitmenschen, so haben es die Pharisäer gemacht oder die Rechtgläubigen, oder wir machen es umgekehrt. Wir achten nur noch auf die Mitmenschen und nicht mehr auf Gott. Wir betätigen uns humanistisch, sozial und hier engagieren und da noch was machen. Aber wir vergessen dabei Gott, den Schöpfer. Doch sagt Jesus, beides ist gleichwertig. Und zuerst kommt die Vertikale, die Beziehung zu Gott. Die ist so wie so ein Anker im Felsen, der mich festhält, wenn ich fallen will. Gottesdienst ohne Nächstenliebe ist erbärmliche Heuchelei. Und Nächstenliebe ohne Gottesliebe führt zum bloßen Mitleid, aber tötet die wahre Liebe, die nur Gott schenken kann und will. Und außerdem geht es um Nächstenliebe und nicht um Fernstenliebe. Denn Leute lieben, die weit weg sind, irgendwo oder auf einem anderen Kontinent, sich für unterdrückte Menschen einsetzen, das ist nicht so schwer. Schwerer wird es, wenn es um meine Nächsten geht, meinen Nachbarn, in der Familie, Bruder, Schwester, Eltern, meinen Kollegen oder wer auch immer. Vielleicht jemand, der mir auf die Pelle rückt, der immer wieder spöttisch über mein Christsein irgendwelche Bemerkungen macht. Was ist dann? Wie kann ich den dann lieben? Das ist unsere Aufgabe, die Praxis. Gerade denjenigen zu lieben, über die wir uns vielleicht schon oft geärgert haben. Ihm immer wieder auch diese Liebe zu zeigen, Vergebung auszusprechen oder zu praktizieren. Ist klar, ist nicht so einfach. Aber das ist das, was hilft, was Beziehungen wieder stärkt und aufbaut. Aber hier ist es wichtig, daran zu denken, eben, dass beide Gebote zusammengehören. Wenn wir unserem Nächsten nicht auch im Alltag zeigen können, dass wir ihn lieben, wenn wir Streit anfangen, über ihn lästern, uns freuen, wenn es ihm dreckig geht, dann ist unsere Liebe zu Gott auch nur frommes Geschwätz. Aber wenn wir anfangen, unsere Unfähigkeit zuzugeben und Gott an uns wirken zu lassen, dass wir manchmal eben nicht können oder so sauer sind auf irgendjemanden, dann kann Gott mit seiner Liebe durch uns fließen. Denn dieses Doppelgebot ist wirklich die Hauptsache. Es bedeutet, dass unser Dasein nicht mehr ein wüster Kampf um den besten Futterplatz ist, dass wir uns nur danach ausrichten müssen, möglichst viel zu erreichen oder Besitz scheffeln, immer zu unserem Recht kommen müssen. Nein, Gott bietet dir mit allen Geboten und diesem Doppelgebot hier an, wenn ich wirklich der Herr, dein Gott bin, dann kannst du es dir auch leisten, nicht immer auf dein Recht zu pochen, ja, an den Augen anderer Menschen vielleicht manchmal sogar als der Dumme dazustehen, weil du nachgibst. Denn wenn ich im rechten Verhältnis zu Gott stehe, dann kann ich es mir eben auch leisten, nicht wie so ein Dominostein umzufallen, wenn mir einer was Böses tut, gleich wieder zurückzuhauen. Durch Gott habe ich meinen Platz im Leben gefunden. Er gibt mir quasi eine neue Identität, eine Basis, die mich eben auch anders handeln lässt als jemand, der immer um sein Recht kämpfen muss, weil er nur das Recht kennt und mehr nicht. Ich kenne jetzt den Sinn meines Lebens, ich definiere mich am Schöpfer und brauche mich um viele existenzielle Dinge wie Glück, Zufriedenheit, Leben nach dem Tod, Ewigkeit und so weiter gar nicht mehr kümmern. Und das gibt uns die großmögliche Freiheit. Ich muss dann aber auch nicht mehr fragen, was ist denn nun der Wille Gottes? Denn das ist doch völlig klar. Das geht auch ganz automatisch. Ich weiß, Gott redet auch heute noch konkret. Und alles, was ich mit dem Doppelgebot der Liebe vereinbaren kann, das ist auch mit den 10 Geboten vereinbar. Und umgekehrt natürlich, denn die Gebote gelten ja auch heute für alle Zeiten. Hier entscheidet sich Gut und Böse für mein Leben. Und deswegen gilt für alle Zeiten, weil Gott dich zuerst geliebt hat und der Herr dein Gott sein will, wirst du Gott über alles lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Amen. Herr, du liebender Gott, wir danken dir dafür, dass deine Gebote keine moralische Qualifikation oder frustrierende Einengung bedeutet, denn du willst uns in die Freiheit führen. Und so bitten wir dich, dass wir noch viel stärker lernen, diese Freiheit zu leben. Dass wir unseren Mitmenschen tiefer schauen als nur auf das oberflächliche Image. Dass wir es lernen, ihre Herzensregungen wahrzunehmen, also was ihre wirklichen Wünsche und Ängste sind, sodass auch wir nicht Neid und Gier in unserem Leben regieren lassen, sondern wissen, bei dir kommen wir einfach nicht zu kurz. Ja, Herr, wir wollen es lernen, dankbar zu leben und zu lieben und unsere Mitmenschen zur Hilfe, dir zur Freude. Amen.